Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Warner am Mikrofon herzlich willkommen. Null Schadstoffe, so heißt der Aktionsplan der EU-Kommission für eine bessere Luft- und Wasserqualität. Vor allem beim Feinstaub will Brüssel die Grenzwerte drastisch verschärfen. Mehr dazu gleich. Außerdem sollen Geldüberweisungen in Echtzeit in Zukunft Standard werden, und zwar überall in der EU. Auch dazu gleich mehr. Beginnen wollen wir aber mit dem umstrittenen Hafendeal, der ja in den vergangenen Tagen für viel Wirbel gesorgt hat und für den das Bundeskabinett heute nun grünes Licht gegeben hat. In abgespeckter Form mit unter 25% darf sich die chinesische Reederei COSCO nun an einem der 4 Hamburger Terminals beteiligen. Die Vorstandsvorsitzende des Terminalbetreibers HALA, Angela Titzrath, begrüßte die Einigung in Hamburg, versuchte gleichzeitig aber auch nochmals Bedenken zu zerstreuen.
Weder der Containerterminal Toller Ort, noch die HALA AG, noch der Hamburger Hafen werden an China verkauft. Die HALA AG bleibt ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen mit der Freien Hansestadt Hamburg als wichtigsten Eigentümer und Aktionäre aus der ganzen Welt. Der Hamburger Hafen bleibt zu 100% im Eigentum der Freien Hansestadt Hamburg.
Und dennoch, die Skepsis bleibt und die Kritik, die reißt nicht ab, wie Jörg Münchenberg aus Berlin berichtet.
Am Ende hat sich die Ampelkoalition zähneknirschend auf einen Kompromiss verständigt. Zwar darf das chinesische Staatsunternehmen COSCO in eine Betreibergesellschaft an einem Terminal im Hamburger Hafen einsteigen, so wie auch vom Kanzleramt unterstützt. Allerdings wurde die Beteiligung von ursprünglich geplanten 35% auf jetzt 24,9% begrenzt, verbunden zugleich mit erheblichen Auflagen, auf die sich das Kabinett in einer sogenannten Teiluntersagung verständigt hatte, erläuterte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.
Untersagt wird der Erwerb von 25% oder mehr Stimmrechtsanteilen. Untersagt wird ebenfalls, dass die Erwerber in anderer Weise eine wirksame Beteiligung an der Kontrolle des Hamburger Hafens erlangt. Die Erwerber dürfen also zum Beispiel nicht an der Geschäftsführung oder am Aufsichtsrat beteiligt werden und keine Vetorechte ausüben.
Womit der COSCO-Einstieg faktisch auf eine Finanzbeteiligung am Hamburger Hafen begrenzt wird. Dennoch hatte das geplante Geschäft für heftige Kontroversen innerhalb der Regierung gesorgt. 6 Ministerien hatten Vorbehalte angemeldet, ebenso der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst. Das federführende Wirtschafts- und Klimaschutzministerium wollte den Einstieg komplett verbieten, mit Verweis auf Risiken für die kritische Infrastruktur, konnte sich damit aber gegenüber dem Kanzleramt nicht durchsetzen. Dennoch ist in Regierungskreisen nur von einer Notlösung die Rede und die Vorbehalte bleiben auch im Auswärtigen Amt, wie eine Sprecherin heute klarstellte.
Wir haben diese Bedenken, wie verschiedene andere Ressorts auch, in den Diskussionen, die wir geführt haben, klar zum Ausdruck gebracht und wir haben alle auch formalen Möglichkeiten genutzt, um diesen Bedenken Ausdruck zu verleihen. Dazu gehört unter anderem auch das Mittel der Protokollnotiz.
So heißt es in dieser Protokollnotiz, der Einstieg COSCOs erweitere den strategischen Einfluss Chinas auf die deutsche und europäische Transportinfrastruktur sowie die deutsche Abhängigkeit von China unverhältnismäßig. Regierungssprecherin Hoffmann wies dies zurück. Eine Beteiligung von 24,9% schaffe eben keine strategische Abhängigkeit. Und auch der Zeitpunkt der Kabinettsentscheidung sei rein zufällig.
Dass jetzt dieses Datum, Enddatum dazu führte, dass diese Entscheidung in dieser Woche fallen musste, hat nichts mit der China-Reise des Kanzlers zu tun.
Tatsächlich stand die Ampel gehörig unter Druck, denn die Prüffrist für den umstrittenen Einstieg COSCOs wäre Ende des Monats ausgelaufen. Ohne Entscheidung aber wäre das Geschäft ohne Auflagen zustande gekommen. Gleichzeitig hatte sich das Kanzleramt zunächst geweigert, den Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen und damit den Kompromiss faktisch erzwingen können. Doch auch die inhaltlichen Bedenken wollen nicht verstummen. Die Bundesregierung ringt derzeit um eine neue China-Strategie bei einer gleichzeitig hohen wirtschaftlichen Abhängigkeit Deutschlands von China, sowohl als Absatzmarkt für deutsche Produkte als auch als Lieferant wichtiger Rohstoffe. Insofern zeigte sich der China-Experte Max Zenglein vom Berliner Mercator-Institut im Deutschlandfunk über das Lavieren im Kanzleramt nicht weiter überrascht.
Es zeigt, wie vorsichtig man agiert, wenn es darum geht, China bloß nicht vor den Kopf zu stoßen. So muss sich klar sein, dass ein Deal in der Form in China aus Sorge um die nationale Sicherheit nicht möglich gewesen wäre.
Lob für den Ampelkompromiss kam dagegen vom Hafenunternehmen Hala. Der Einstieg von COSCO stärke die Zukunftsfähigkeit des Hafens und sichere Arbeitsplätze. Von einseitigen Abhängigkeiten könne keine Rede sein.
Aus Berlin berichtete Jörg Münchenberg, dass sich Reedereien an Hafenterminals beteiligen, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Für China jedoch als bedeutendes Exportland sind derartige Beteiligungen auch strategisch bedeutsam natürlich, auch in Pandemiezeiten, wenn es auch gerne mal hakt bei der Be- und Entladung von Containerschiffen. Deshalb ist der Hamburger Hafen nicht der erste, bei dem die Chinesen einsteigen. Helga Schmidt über Infrastruktur in chinesischer Hand in ganz Europa.
Es gibt kaum einen Abschnitt an Europas Küsten ohne chinesische Hafenbeteiligung. Die beiden führenden Staatsunternehmen Chinas, COSCO und China Merchants, brauchten nur wenige Jahre, um ein engmaschiges Netz aufzubauen. Im Norden sind sie Miteigentümer der Häfen von Rotterdam, Seebrügge, von Dünkirchen und Antwerpen. Im Westen an der Atlantikküste gehört der französische Hafen von Nantes dazu. Und am Mittelmeer Marseille, Valencia, Genua und Neapel. Insgesamt 18 europäische Häfen haben chinesische Miteigentümer. Die meisten Beteiligungen sind Minderheitsanteile und sie gelten in der Regel wie in Hamburg auch nur für den Betrieb einzelner Terminals. Nur Griechenland hat bisher einen Hafen mit Mehrheitsanteil verkauft, den Hafen von Piräus. Käufer auch hier COSCO. Die chinesischen Staatsunternehmen erfüllen eine Mission der Regierung in Peking. Sie sollen dafür sorgen, dass chinesische Produkte schnell und reibungslos auf den europäischen Binnenmarkt kommen und zuverlässiger als Produkte aus anderen Ländern. Deshalb haben sie sich ein hohes Maß an Kontrolle über die Abfertigung der Produkte gesichert. China ist größte Exportnation der Welt und Staats- und Parteichef Xi Jinping will, dass das so bleibt. Weil aber Washington für Importe aus China mehr Hürden aufbauen will und auch schon aufgebaut hat, wird Europas Binnenmarkt für die Machthaber in Peking wichtiger. Sie haben dafür gesorgt, dass an der Spitze der Staatsunternehmen nur Mitglieder der Kommunistischen Partei stehen.
Aus Brüssel, Helga Schmidt. Dabei beruhen die Abhängigkeiten durchaus auf Gegenseitigkeit. Nicht zufällig tut sich die Bundesregierung schwer, ihre China-Strategie zu veröffentlichen. Die dürfte nämlich gerade die Stimmung bei deutschen Unternehmen trüben, die kräftig in China investiert haben. Wobei laut einer Untersuchung der Beratungsfirma Rhodium ein Drittel aller europäischen Investitionen in China auf nur 4 Konzerne fallen. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW und auf das Chemieunternehmen BASF. Wie geht also BASF um mit dem Klumpenrisiko China? Das hat Brigitte Scholtes erfahren bei der Vorlage der Quartalsbilanz.
Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will an seinem Engagement in China festhalten. Man sei in dieser Hinsicht realistisch, sagt dessen Chef Martin Brudermüller, der 10 Jahre lang das Asien-Pazifik-Geschäft des Konzerns geleitet hatte. BASF hatte vor 2 Wochen angekündigt, den Verbundstandort Zhanjiang in China noch weiter auszubauen. Die Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht und gründlich geprüft, sagte Brudermüller.
Wir haben ja ein sehr, sehr profitables China-Geschäft. Die Hälfte des Marktes ist dort. Man muss sich dann auch die Frage stellen in diesen Situationen, was ist eigentlich das Risiko eines Unternehmens, wenn es auf die Hälfte des Marktes verzichtet. Wir haben deswegen und wegen jetzt der aktuellen Lage und der aktuellen Diskussion unsere China-Pläne nicht verändert. Wenn man so einen Standort baut, dann muss man das langfristig betrachten. Und wir sehen nach wie vor in den Rahmenbedingungen große Chancen für die BASF. Und deswegen werden wir auch mit unserem China-Engagement so weitermachen, wie wir das geplant haben.
Der BASF-Chef, der in der kommenden Woche mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach Peking reisen wird, forderte mehr Selbstkritik und eine Resilienzstrategie der Bundesregierung, bei der auch andere Länder kritisch überprüft werden müssten.
Das ist die eigentliche Aufgabe nach vorne, weit hinaus über das, was China angeht. Da wird es dann ein Kapitel geben zu China, da gibt es Themen, gibt aber dann zu vielen anderen Themen und Regionen in der Welt auch ein Kapitel. Und ich glaube, das ist dringend mal notwendig, dass wir vom China-Bashing wegkommen und mal etwas selbstkritisch auf uns gucken. Was sind denn eigentlich die Defizite bei uns und die Schwächen und wie gehen wir die jetzt mal beherzt an? Denn wir haben ja schon eine gewisse Ambition in der Welt da draußen, wenn wir auch immer allen erzählen, wie alles geht. Und dann würde ich mal sagen, es geht auch dann nur aus der Stärke heraus.
Den operativen Gewinn erzielt BASF inzwischen zu 2/3 außerhalb Europas. Vor allem in Deutschland sei das dritte Quartal schlecht gelaufen, sagte Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel.
Im dritten Quartal sind wir in Deutschland auf der EBIT-Ebene, das heißt im operativen Ergebnis, negativ in einem niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Da hauen natürlich die hohen Gas- und Energiepreise voll rein. Die ersten beiden Quartale haben auch gelitten, waren aber noch schwach positiv.
Der Gewinn nach Steuern ist im dritten Quartal wegen Wertberichtigungen um gut 340 Millionen Euro auf 909 Millionen Euro eingebrochen. Auch operativ lag das Ergebnis mit 1,3 Milliarden Euro um 28% unter dem des Vorjahreszeitraums. Das hatte BASF vor einigen Tagen schon mitgeteilt und ein Sparprogramm angekündigt. Das verteidigte Konzernchef Brudermüller heute nochmals.
Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass sich diese schwierige Situation von alleine in Luft auflöst. Wir müssen als Unternehmen jetzt handeln. Unser Kosteneinsparprogramm dient der mittel- und langfristigen Sicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa.
Im Gesamtjahr hoffen die Ludwigshafener aber immer noch auf ein operatives Ergebnis von bis zu 7,2 Milliarden Euro. Das wären 600 Millionen weniger als 2021.
Aus Frankfurt berichtete Brigitte Scholtes. Nicht nur große Gasverbraucher wie BASF geraten derzeit unter Druck aufgrund der hohen Energiekosten. Auch kleine Betriebe müssen in diesem Winter kreativ werden. Skiliftbetreiber zum Beispiel, die sich ja ohnehin Jahr für Jahr fragen, ob der Schnee reicht und wie viel Kilometer Piste künstlich beschneit werden müssen. In diesem Winter wird die mangelnde Schneesicherheit auch schnell zur Kostenfrage, die sich perspektivisch dann für Skifans wohl auch in höheren Preisen niederschlagen wird, auch in kleineren Skigebieten, wie Lisa Weiß berichtet.
Rund ein Dutzend Lifte gibt es im traditionsreichen Skigebiet Sudelfeld im Rosenheimer Land, rund 80 Kilometer südlich von München. Es ist ein kleines Familienskigebiet mit ein paar anspruchsvolleren Pisten. Mithalten mit den großen Skiwelten im nahegelegenen Österreich kann es nicht. Vor einigen Jahren ist es aufwendig modernisiert worden, seither gibt es neue Sessellifte und einen großen Beschneiungsteich. Beschneiung ist hier wichtig, denn das Skigebiet liegt relativ tief. Aber genau diese Beschneiung kostet vergleichsweise viel Strom, sagt der Geschäftsführer der Bergbahn in Sudelfeld, Egid Stadler.
Auch wenn es nur kurz ist, sage ich mal auch nur 100 Stunden vielleicht in der Saison, dann ist es eigentlich genauso viel, wie wir sonst den ganzen Winter dann für die Liftanlagen brauchen.
Zu Beschneiung und Liftbetrieb kommt noch der Diesel für die Pistenraupen. 25 bis 30 Liter Diesel verbraucht so eine Pistenraupe pro Stunde. Am Skigebiet Brauneck beispielsweise fahren 6 Pistenfahrzeuge 5 bis 8 Stunden pro Tag, schätzt Peter Lorenz, der Geschäftsführer der dortigen Alpenbahn. Wenn die Rechnung stimmt, wären das rund 900 Liter Diesel pro Tag. Die aktuellen Energiepreise seien da schon ein Problem, sagt Lorenz.
Sicher werden wir auf unseren eigenen Geldbeutel schauen und auch schauen, dass wir im Gesamten auch auf der einen oder anderen Seite auch ein bisschen Energie sparen, sei es beim Präparieren der Pisten oder sei es beim Betreiben der Bergbahn, dass man halt unter der Woche weniger los ist, vielleicht die Bahnen nochmal ein bisschen langsamer fahren lässt.
Und die Skigebietsbetreiber wollen in Zukunft mehr auf erneuerbare Energien setzen. Zum Beispiel mehr Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung nutzen, auch wenn das im Winter wegen des niedrigen Sonnenstands nicht so viel bringt wie im Sommer. Im Skigebiet Sudelfeld liebäugelt man schon länger mit einem eigenen Pumpspeicherkraftwerk. Den Beschneiungsteich oben am Berg könnte man da gut einbinden und günstig Energie erzeugen. Für diesen Winter hilft das aber noch nichts. Die Preise steigen deutlich, am Sudelfeld wie auch in den anderen Skigebieten in den Bayerischen Voralpen. Durchschnittlich um rund 10%. Wer kann und will sich das überhaupt noch leisten? Einer Umfrage im Auftrag des bayerischen Sportbekleidungsherstellers Schöffel zufolge will über ein Viertel der potenziellen Winterurlauber wegen der Kosten diesmal auf die Ferien im Schnee verzichten. Ein weiteres Viertel will sparen, wo es geht. Der Trend geht weg vom teuren Skifahren und hin zum günstigeren Langlaufen oder Schneeschuhwandern. Egid Stadler vom Skigebiet Sudelfeld macht sich trotzdem keine großen Sorgen.
Vorverkaufssaisonkarten ist enorm, ist teilweise mehr als die letzten Jahre sogar. Ich glaube, dass speziell die Tagesskigebiete eher die Gewinner werden, weil die Leute vielleicht nicht mehr eine Woche zum Skifahren fahren, weil das können sie sich nicht leisten.
dass die Skigebiete in den bayerischen Voralpen eher klein sind, nicht so sehr die Skiurlauber anziehen, sondern eher Münchner und Einheimische, also Tagestouristen. Das könnte also momentan ein Vorteil sein. Momentan, denn langfristig wird in diesen Skigebieten wegen des Klimawandels definitiv der Schnee fehlen. Egal, mit wie viel Mühe sie modernisiert und ausgebaut werden.
Lisa Weiß berichtete aus München, wo es, so hat es der Münchner Stadtrat heute beschlossen, ab Februar auch wie in Stuttgart Fahrverbote geben wird auf dem Mittleren Ring für ältere Dieselfahrzeuge. Nach den vielen Rechtsstreitigkeiten mit der Deutschen Umwelthilfe ist das Thema Luftreinhaltung in der Pandemie ein bisschen in den Hintergrund geraten. Handlungsbedarf besteht aber offensichtlich weiterhin, sowohl was die Menge an Stickoxiden als auch an Feinstaub in der Luft angeht. In ganz Europa findet die EU-Kommission und hat dazu heute Vorschläge gemacht für strengere Grenzwerte. Aus Brüssel, Caroline Born.
Null Schadstoffe ist das Ziel der EU. Bis 2050 soll die Luftverschmutzung praktisch bei Null liegen. Denn, so der für Umwelt zuständige EU-Kommissar,
Air pollution is still the largest environmental threat to our health.
Luftverschmutzung sei immer noch das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko, sagt Virginijus Sinkevičius. Er hat heute einen Vorschlag vorgelegt, mit dem die Kommission die aktuellen Grenzwerte an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO annähern will. Mit einem neuen Zwischenziel für 2030. Dann soll die Belastung beispielsweise mit Feinstaub um über die Hälfte gesenkt werden. Verursacht werden die Mikropartikel unter anderem durch Holzöfen und Kamine oder durch Reifenabrieb, und zwar insbesondere durch Elektroautos. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid sollen halbiert werden, auf 20 Mikrogramm. Das ist doppelt so viel, wie die WHO empfiehlt. Der Kommissionsvorschlag sei zu lax, kritisiert der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss.
Wir haben bis zu 400.000 vorzeitige Todesfälle in Europa durch die Luftverschmutzung. Und da müssen wir handeln. Es ist deshalb völlig unverständlich, warum die EU-Kommission nicht die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation vorschlägt, sondern die Grenzwerte doppelt so hoch ansetzt. Damit werden Städte zum Beispiel für ältere Menschen, für Menschen mit Atembeschwerden zu unbetretbarem Terrain.
Deutschland kann bei der Luftqualität Fortschritte vorweisen. Allerdings werden die Stickstoffdioxid-Grenzwerte regelmäßig überschritten, was auch an den vielen älteren Dieselmodellen liegt. Eine Halbierung des Grenzwertes könnte Fahrverbote zur Folge haben. Das sei der falsche Weg, sagt Norbert Linz von der CDU. Besser wären Anreize für emissionsärmere Antriebe im Verkehr oder Filterlösungen. Zudem sei nun nicht die Zeit, um die Regeln zu verschärfen.
In der aktuellen Situation, in der unsere Arbeit ohnehin schon von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet wird, müssen wir klare Prioritäten setzen. Die Luftqualität in der EU verbessert sich ständig und daher sollte die Erarbeitung dieser Richtlinie momentan nicht Teil unserer Prioritäten sein.
Linz lobt, dass die geplante Richtlinie die Standards für Messstationen harmonisieren will. Daneben ist außerdem das Recht auf Schadensersatz vorgesehen, wenn ein Land die Grenzwerte nicht einhält. Hier bleibt die Kommission allerdings vage und verweist lediglich auf mögliche Vertragsverletzungsverfahren. Aus der Wirtschaft kommen Warnsignale. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, kritisiert die Verschärfung als Überbietungswettbewerb bei Grenzwerten. Die Wirtschaftskammer Österreich befürchtet, dass die Industrie überfordert sein könnte. Für eine ausgewogene Lösung plädiert ein Sprecher des deutschen Umweltministeriums. Zwar sei der Schutz der Luftqualität wichtig, aber niemand könne wollen, dass wir uns nicht mehr bewegen, dass wir keine Mobilität mehr haben, so der Sprecher. Ob es zu Fahrverboten kommt, ist noch offen. Die EU gibt lediglich die Standards vor. Die Umsetzung liegt bei den Mitgliedsländern. In Deutschland sind für Fahrverbote die Kommunen zuständig.
Aus Brüssel berichtete Caroline Born. So einfach eine Überweisung heutzutage ist, bis das Geld beim Empfänger ankommt, das kann dauern. In Europa zumindest. In Indien zum Beispiel sind sogenannte Instant Payments, Überweisungen in Echtzeit, schon Standard. In der EU hingegen bieten rund ein Drittel der Banken diese Möglichkeit gar nicht an. Das soll sich nun ändern, meint die EU-Kommission. Peter Kapern dazu.
Folgt man der Argumentation der EU-Kommission, dann öffnet die Instant-Payment-Verordnung den europäischen Banken endlich die Tür ins 21. Jahrhundert.
The world's payment industry is making a large-scale move to instant. Europe needs to keep up. to remain globally competitive and to make the most out of digital age.
Auf der ganzen Welt gehen Zahlungsdienstleister Richtung Instant Payment, sagte Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis in Brüssel. Und da müsse Europa im Wettbewerb mithalten, auch um das Beste aus der Digitalisierung zu machen. Bislang dauert eine reguläre Banküberweisung noch immer mindestens einen Tag. Wird eine Überweisung am Freitag beauftragt, kann es sogar bis zum Dienstag dauern, bevor das Geld dem Empfänger gutgeschrieben wird. Zwei Drittel aller Zahlungsdienstleister bieten ihren Kunden zwar sofort Überweisungen an, doch die machen nur selten davon Gebrauch, aus Sicherheitsbedenken oder weil zum Teil horrende Gebühren von bis zu 30 Euro pro Überweisung für den Service verlangt werden. Und so sind nur 13% aller Überweisungen in der EU sogenannte Sofortüberweisungen. Das soll sich nun ändern.
We want to make instant euro payments available to anyone in the EU. Individuals as well as businesses.
Instant Payments für alle, Privatpersonen wie Unternehmen, das ist das Ziel der EU-Kommission. Bislang nutzen Verbraucher die Überweisung in Echtzeit nur selten, weil sie fürchten, dass das Geld unwiderruflich auf dem falschen Konto landet, falls ihnen ein Fehler bei der Eingabe der IBAN unterläuft. Diese Sorge will die EU-Kommission mit ihrem Verordnungsentwurf ausräumen.
Providers will have to offer consumers the service of checking that the name and the recipient matches the IBAN. The bank account number.
Auch bei Sofortüberweisungen müssen Banken künftig überprüfen, ob die Kontonummer mit dem Empfängernamen übereinstimmt, so EU-Kommissarin Mairead McGuinness. Schließlich ist das im Zeitalter der Digitalisierung kein Problem mehr. Für Sofortüberweisungen dürfen künftig auch keine Extragebühren mehr erhoben werden. Einwände gegen Überweisungen in Echtzeit machen bislang auch manche Banken geltend. Zum Beispiel, dass sie dann nicht mehr in der Lage seien, bei jeder Überweisung zu überprüfen, ob mit einem Geldtransfer gegen EU-Sanktionslisten verstoßen wird. Das sei schon bald kein Problem mehr, sagt Valdis Dombrovskis. Die EU-Kommission werde in nächster Zeit tagesaktuelle Sanktionslisten zur Verfügung stellen, die die Banken in einem täglichen Durchlauf mit ihren Kundendaten abgleichen können. Dann brauche es keinen Einzelabgleich mehr bei jeder Überweisung. Instant Payment, so das Versprechen der EU-Kommission, schaffe neue Geschäftsmodelle für Zahlungsabwickler, erleichtere das Abwickeln von Geschäften nach dem Prinzip Zahlung bei Lieferung und sorge dafür, dass Privatleute in ungünstigen Fällen nicht mehr tagelang darauf warten müssen, dass ihre Gehaltszahlungen dem Konto gutgeschrieben werden. Doch bis es soweit ist, müssen der Rat und das EU-Parlament dem Kommissionsvorschlag noch zustimmen.
Aus Brüssel der Bericht von Peter Kapern. In Echtzeit gehandelt wird zumindest an der Börse. Und damit sind wir bei Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal, die heute eine Vielzahl von Quartalsbilanzen zu sortieren hatte. Über BASF, Frau Werle, haben wir schon berichtet. Aber auch die Deutsche Bank hat heute einen Milliardengewinn vorgelegt. Wie kam die Bilanz an?
Ja, kurz zu BASF. Die Aktien zumindest zeitweise im Plus, aktuell 0,8% im Minus. Und was die Deutsche Bank betrifft, Deutschlands größtes Kreditinstitut steht wirklich besser da als erwartet. Steigende Zinsen, gute Geschäfte mit Firmen, Kunden kommen der Bank zugute. Und das in wirtschaftlich wirklich schwierigen Zeiten. Seit 2019 ist der Chef Christian Sewing ja bemüht, den Konzern neu aufzustellen, die vielen Rechtsstreitigkeiten zu beenden. Und da scheint er wirklich auf gutem Weg zu sein. Aktien der Deutschen Bank mehr als 1% im Plus.
Und trotz Lieferkettenproblemen und Konjunktursorgen auch bei Mercedes, da läuft das Geschäft rund.
Der Stuttgarter Autobauer hat seinen Gewinn im dritten Quartal verdoppelt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage sei robust, die Umsätze steigen, teure Autos lassen sich noch gut verkaufen, wobei auch der Vorstandschef zugeben muss, dass es gibt eine ganze Reihe von Unsicherheitsfaktoren, beispielsweise wie geht es in Sachen Energieversorgung in Europa weiter. Covid hat man noch nicht im Griff. Das wirkt sich alles auf die Verbraucherstimmung aus. Konkurrent Audi warnt bereits, es gebe bereits erste Anzeichen für einen Rückgang bei den Bestellungen. Und auch Audi setzt ja auf Luxusmodelle. Aktien von Mercedes-Benz jedenfalls 0,8% im Plus.
Schauen wir noch auf die Sportartikelhersteller. Adidas hat ja derzeit mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, aber bei Puma, da läuft's ganz gut.
Puma ist nicht so abhängig vom China-Geschäft wie Adidas. Das kommt dem Unternehmen jetzt zugute. Puma kommt zudem mit den anderen Herausforderungen deutlich besser klar als die größeren Konkurrenten Nike und Adidas. Bei Puma steigen die Umsätze. Es ist vom besten Quartal in der Unternehmensgeschichte die Rede. Aktien von Puma 0,7% höher.
Dann ziehen wir mal einen Strich. Wie hält sich der DAX heute?
Der DAX steigt deutlich. Mehr als 1% im Plus ist er bei 13.198 Punkten. Spannend wird das morgen. Da tagt die Europäische Zentralbank. Es geht um den künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik.
Und was tut sich am Rentenmarkt?
Die Umlaufrendite von 2,19 auf 2,11% gesunken. Der Euro wird mit 1,067 Dollar gehandelt. Und für die Feinunze Gold müssen 1.672,23 Dollar gezahlt werden.
Börseninformationen von Claudia Werle aus Frankfurt waren das. Vielen Dank. Zum Tod des französischen Malers Pierre Soulages können Sie gleich mehr hören in Kultur heute, dann mit Enne Seidel am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.